Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Kommunismus? Daran sind nur die Russen schuld. Von Gasttrommler Leo Ensel. In den Nachfolgestaaten der UdSSR, die auf EU- und NATO-Mitgliedschaft spekulieren, ist die Dekommunisierung in vollem Gange. Parallel dazu werden neue nationale Geschichtserzählungen gebastelt und die laufen in der Regel auf einen unausgesprochen simplen Satz hinaus. Schuld am Kommunismus waren immer nur die Russen. Nicht Vertreter einer bestimmten Ideologie waren also die Täter, sondern Vertreter einer bestimmten Nation. Dasselbe gilt für die Opfer. Opfer waren nicht Kulaken, Kleinbauern, adlige Priester, Dissidenten, unliebsame Wissenschaftler und Künstler, sondern schlicht alle Völker der ehemaligen Sowjetunion, außer den Russen. Eine Perspektive, die im Westen gerne aufgegriffen wird. Mit einem Wort, wir sind gerade Zeugen eines bemerkenswerten geschichtsrevisionistischen Prozesses, den man etwas akademisch sperrig als posthume Renationalisierung der Sowjetgeschichte bezeichnen könnte. Nur die Russen? Natürlich stimmen diese voluntaristisch konstruierten, schrägen Erzählungen hinten und vorne nicht. Stalin und sein berüchtigter Geheimdienstchef Lavrenti Beria zum Beispiel waren Georgier. Auch Vertreter anderer Nationalitäten, wie der Schlächter der Kronstädter Matrosen, Leo Trotzki, der Gründer der berüchtigten Tscheker, Felix Tscherninski, die Regisseure der stalinistischen Schauprozesse, Wyschinski und Jagoda, sowie der Killer von Katyn und Völkerverschieber Anastas Mikojan, waren Verbrecher des Sowjetregimes. In der rund 60 Kilometer westlich von Tiflis gelegenen georgischen Geburtsstadt Stalins, Gori, befindet sich noch heute eine dem großen Sohne Georgiens exklusiv gewidmetes Stalin-Museum, dessen originärer Sowjet-Mief inklusive Stalin-Wein als Merchandising-Produkt vermutlich alles übertrifft, was analogen Bauwerken und Gedenkstätten in Russland noch existiert. In der georgischen Topographie des Terrors allerdings nirgends auftaucht. Und gehungert wurde zu Beginn der 30er Jahre auch außerhalb der Ukraine, nicht zuletzt in den fruchtbaren Kuban- und Schwarzerdegebieten im Nordkaukasus und in Kasachstan. Auch Russen sind dieser staatlich induzierten Hungerkatastrophe zu Hunderttausenden zum Opfer gefallen. Aber die neuen Erzählungen dienen nicht nur der Reinwaschung der eigenen Geschichte. Sie lassen sich zugleich auch für die ideologische Auseinandersetzung im neuen West-Ost-Konflikt im Allgemeinen und besonders natürlich bezogen auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine trefflich instrumentalisieren. So hieß es in den Medien, als Anfang März letzten Jahres eine russische Granate den Kiewer Rundfunksender an der Melnikowa-Straße, einige hundert Meter von Babi Yar entfernt, traf, wo Ende September 1941 Einsatztruppen der SS mit logistischer Unterstützung durch Wehrmacht und ukrainische Hilfspolizisten innerhalb von zwei Tagen 33.771 Juden erschossen hatten. Die Russen hätten Babi Yar beschossen. Andriy Yermak vom ukrainischen Präsidialamt tönte vollmundig auf Twitter: Diese Verbrechen töten zum zweiten Mal die Opfer des Holocaust. Später legte man noch einen drauf. Nun hieß es, die ganze Ukraine ist jetzt zu Babi Yar geworden. Die eigene Mittäterschaft an diesem Ort und die blutigen antijüdischen Pogrome durch die ukrainische Bevölkerung beim Einmarsch der Wehrmacht in Ostgalizien, der heutigen Westukraine, denen allein in Lemberg um die 4000 Juden zum Opfer fielen, wurden wohlweislich verschwiegen.
der fürsorglichen Bemutterung durch den Westen tat das keinen Abbruch. Bereits im Zuge der Krim-Krise und des kriegerischen Konfliktes in der Ostukraine im Frühjahr 2014 hatten die Grünen vergeblich versucht, im Bundestag eine Resolution über die historische Verantwortung Deutschlands für die Ukraine durchzusetzen. Heute wären sie da sicher erfolgreicher. Demnach wurde am 22. Juni 1941 nicht die Sowjetunion, sondern die Ukraine von der Wehrmacht überfallen. Unwillkürlich fragte man sich damals, wo bleibt da Belarus, das im Zweiten Weltkrieg bekanntlich ein Viertel seiner Bevölkerung verlor? Aber zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht genügend Weißrussen gegen Präsident Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen, sodass Belarus noch bis zum Sommer 2020 warten musste, um gleichfalls in den Genuss grüner Sonderfürsorge zu kommen. Die Wortwahl entscheidet. Wie die postsowjetischen Staaten die Epoche der Sowjetunion verarbeiten, ist deren Angelegenheit. Für die Auseinandersetzung in Deutschland schlage ich folgenden Sprachgebrauch vor. Nicht die Ukraine, wahlweise Belarus, Russland, wurde im Zweiten Weltkrieg Opfer schwerster deutscher Verbrechen, sondern auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, wahlweise Belarus, Russlands, wurden im Zweiten Weltkrieg schwerste Verbrechen von Deutschen begangen. Diese Wortwahl ist etwas umständlicher, dafür allerdings resistent gegen posthume nationalistische Vereinnahmungen. Die Konstruktion differenzierter Geschichtserzählungen, die im Diskurs mit anderen betroffenen Nationen eindimensionale Täter-Opfer-Polarisierung überwinden und die eigene Mittäterschaft Schritt für Schritt integrieren, ist ein äußerst mühsamer, schmerzhafter Prozess. Er wird vermutlich, wie nicht zuletzt das Ringen um die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland gezeigt hat, Jahrzehnte dauern. Einstweilen sollten alle Seiten, namentlich zu Kriegszeiten, zumindest auf allzu simple Schuldzuweisungen verzichten.